ARD. MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Auch heute widmen wir uns im Bach-Kanal einer der Kyrie Gloria-Messen von Johann Sebastian Bach, und zwar der Messe in A-Dur. So beginnt das Kyrie der Messe in A-Dur von Johann Sebastian Bach. Und auch diese Messe ist Ende der 1730er Jahre in Leipzig entstanden, zusammengestellt vom Leipziger Thomaskantor Bach aus dem Fundus seiner geistlichen Kantaten und zum Teil mit beträchtlichem Aufwand auf diesen neuen Text, den Messtext, angepasst oder auch arrangiert. Und bevor wir uns die A-Dur-Messe mit ihren 6 Sätzen im Einzelnen vornehmen, Michael, würde ich gern mal dieses Thema Adaption oder Parodie so etwas allgemeiner behandeln. Bach, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, hatte Übung im Parodieren. Gerade in diesen 30er Jahren hat er das sehr häufig gemacht. Mhm. Neu aber war hier im Falle dieser Messen der Wechsel der Sprache, also von Deutsch auf Latein. Nun bin ich überhaupt kein Sprachexperte. Was ist da denn wirklich besonders zu beachten? Was ist so anders?
Naja, lieber Bernhard, also was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, hier hat er sich's besonders schwer gemacht. Mhm. Also die Bandbreite von Parodie ist ja eine große. Und die reicht von, wir schreiben jetzt einfach mal einen neuen Text drunter, der gleiches Versmaß, gleiche Reimstruktur hat. Das ist sozusagen die einfache Variante. Bis hin zu eben dem, was Bach hier in den lutherischen Messen macht. Gerade wenn wir jetzt Ariensätze nehmen und er nimmt sich eine Arie aus einer deutschsprachigen Kantate, ist das ja in der Regel ein gereimter Text. Aber der Messtext ist halt ein lateinischer Text und der ist natürlich prosaisch. Also der ist nicht gereimt, der hat eine völlig andere Silbenstruktur. Und damit muss man sagen, macht Bach sich hier besonders schwer. Ja, ist das Ganze besonders aufwendig und ist unmöglich, ohne ja, den Komponisten selbst zur Feder zu zwingen. Ja, also bei manch anderen Parodien, wo man eben wirklich diese identischen Vers- und Reimstrukturen hat, da hätte es ja theoretisch den Bach gar nicht gebraucht. Ja. Aber hier legt er schon selbst Hand an. Und ich glaube, das macht diese Parodien oder Adaptionen, Transformationen, könnte man ja auch regelrecht sagen, eigentlich nochmal wertvoller.
Wir wissen ja von fast allen dieser 24 Sätze der 4 Messen, es sind ja immer 6 pro Messe, die Ursprünge. Können wir daraus vielleicht Rückschlüsse ziehen, nach welchen Kriterien Bach da ausgewählt hat? Ich meine, ihm standen ja mehr als 24 zur Verfügung, sogar mehr als 240. Nach welchen Kriterien ist er da vorgegangen?
Also das ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das, was er hier verwendet hat, hat er als sein Best-of betrachtet. Zugleich ist es aber auch so, wir haben einzelne Messen, da fokussiert er sich auf eine bestimmte Kantate oder eine Serie von Kantaten, die zum Beispiel zum 3. Jahrgang gehören oder eben auch zum 1. Manchmal geht es aber auch wirklich völlig querbeet. Und ich bin schon verblüfft, wie hier manche Kantaten, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar jedenfalls heute segeln, auf diese Weise irgendwie nochmal ganz prominent werden und man auch feststellt, Mensch, was das für verdammt gute Musik ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Bach ist vielleicht ein wenig selbst auf Entdeckungsreise in seinem Oeuvre gegangen. Und sicherlich hatte er natürlich auch, glaube ich, präsent, was er da alles so in den 1720er Jahren, in den ersten 3-4 Jahren komponiert hat. Und vielleicht ist ihm einfach auch beim Nachsinn darüber, welche Art von Sound könnte zu einem bestimmten Abschnitt des Messtextes passen, irgendwie in den Klang eingefallen aus einer alten Kantate, und dann hat er dieses hervorgeholt und hat dann eben auch teilweise wirklich stark eingegriffen um eben diese Parodie, Transformation, Adaption möglich zu machen.
Das wollen wir gleich ein bisschen näher betrachten, aber ich habe noch mal eine Nachfrage. War das Ende der 30er Jahre vielleicht ohnehin eine Zeit, in der Bach so ein bisschen an die Ordnung seiner bisherigen Kompositionen ging? Kann man das irgendwie auch durch andere Quellen vielleicht feststellen, dass er mal gesagt hat, ich habe so viel komponiert, dass ich meine Übersicht dafür bekomme?
Also sicherlich sind die 1730er Jahre eine Zeit, wo irgendwie bei ihm konsolidiert wird und vielleicht auch ein Stück weit Arbeitsökonomie einkehrt. Aus welchen Ursachen auch immer. Wir haben ja häufiger mal betont, dass eben Anfang der 1730er Jahre irgendwie so eine Art Cut ist. Wahrscheinlich dadurch bedingt, dass er einfach diese Reibereien mit dem Stadtrat hat. Dieses Problem, dass ihm im großen Stil unmusikalische Knaben in den Thomaner Chor per Stadtratbeschluss befohlen werden. Er zugleich sich jetzt auch konzentriert auf ein zweites Standbein, Collegium Musicum mit einem neuen Repertoire. Er fängt jetzt an, die Klavierübungen zu publizieren, hat möglicherweise noch mal mehr Privatschüler als vorher. Also dass auf diese Weise einfach dieses ursprüngliche Konzept, jetzt von Woche zu Woche eine Kantate zu komponieren, ad acta gelegt ist und er auf diese Weise dieses alte Repertoire als vorzeigbar achtet. Er nimmt sich ja diese Musik für neue Werke, die er aber eigentlich schon vor 10, 15 Jahren komponiert hat. Also muss es ja nach wie vor irgendwie für up-to-date halten. Und dann ist das jetzt eben sein Weg, auf diese Weise Repertoirelücken, die vielleicht da waren, ja, also Kyrie, Gloria messen, zu schließen. Vielleicht aber eben auch auf die Weise dem Chor die Chance zu geben und den Stücken selbst, sie wirklich in einer angemessenen Art und Weise aufzuführen. Also vielleicht war ja wirklich sein Fokus in den ersten 3, 4 Jahren, als die Werke entstanden, irgendwie auf die Reihe kriegen, das pünktlich fertig zu kriegen, hohe Qualität und dann irgendwie die Aufführung durchziehen. Mhm. Und vielleicht ist es dann in den 1730er Jahren, als er sich dann auch erstmal dran gewöhnt hat, dass er jetzt sehr genau hinschauen muss, wer seiner Knaben im Alumnat der Thomasschule überhaupt für die Figuralmusik geeignet ist. Vielleicht ist das Rezept gewesen, jetzt klein, aber fein und deswegen auch möglichst delikat in der Aufführung, also dass das so ein bisschen mehr der Fokus ist. Und dann fiel ja zumindest jetzt für ihn hier die Arbeitsaufgabe erstmal weg, wirklich grundständig zu komponieren. Vielleicht konnte er sich dann auch mehr konzentrieren, im Grunde die Aufführung in einer Art und Weise hinzubekommen, dass auch er zufrieden war.
Für die anwesende Gemeinde wird es ja wie neu geklungen haben, wenn sie die Messen gehört haben. Ja. Denn wer kann sich schon merken, was 10 Jahre vorher passiert ist oder noch länger. Wir wollen mal ein bisschen genauer in die Parodiewerkstatt blicken von Bach in Leipzig für diese Messen. Wie ist das mit den Chören zum Beispiel? Also gibt es da irgendwelche übergreifenden Hinweise, dass er für die großen Chöre dieser Messen bestimmte Kantatenchöre ausgewählt hat?
Naja, also erstmal ist es so, dass hier die Parodien oft den Charakter haben, dass eben, wenn er einen Eingangschor übernimmt, übernimmt er ja auch in der Regel einen Text, der nicht gedichtet ist, weil oft an dem Beginn einer Kantate ein Bibeltext steht, der ja auch prosaisch ist. Wir haben dann oft den Effekt, das betrifft aber dann meist so Schlusssätze aus dem Gloria oder so, dass er sich einen Eingangschor nimmt, aber nur den zweiten Teil des Eingangschors übernimmt, nämlich den fugierten. Also Bach hat ja sehr oft so zweiteilige Eingangschöre in der Kantate geschrieben, die mit so einer Art freien Teil, man könnte sagen Präludium beginnen und dann schließt sich die Fuge an. Und das macht Bach sehr oft hier in den lutherischen Messen, wird uns immer wieder begegnen, dass er dann wirklich nur den Fugenabschnitt übernimmt. Ansonsten würde ich sagen, Bandbreite reicht von einfach nur Farbigkeit in der Instrumentierung vielleicht ein bisschen ändern. Teilweise trifft er wirklich sehr passgenau die Sachen, also wo es dann auch mal mit der Silbenstruktur hinhaut. Ne? Also nehmen wir mal zum Beispiel Gloria in Excelsis Deo aus der G-Moll-Messe, ist eine Parodie des Eingangschors Alles nur nach Gottes Willen. Beides jeweils 8 Silben. Also da konnte sogar die Textdeklamation von der Kantate hinübergerettet werden ins Gloria.
Also da stimmt's genau. Ja. Wie ist das mit inhaltlichen Formulierungen? Also dass er irgendetwas im Deutschen vielleicht gesucht hat, was er schon mal vertont hat, was dann inhaltlich mit dem Messtext korrespondiert?
Also jetzt in unserer Adlo-Messe, die heute Thema ist, Eingangschor Gloria ist zum Beispiel ein ganz, ganz eindrucksvolles Beispiel. Da nimmt er sich eine Arie aus der Kantate auf Quasimodo Geniti, halt im Gedächtnis Jesu Christ. Da gibt es diese wunderbare Kombination aus Bassarie und Choreinschüben. Friede sei mit euch. Ja, und Friede sei mit euch ist in Latein et in terra pax. Das ist eben genau genommen der zweite Teil des Gloria in Excelsis Deo. So geht es ja dann weiter. Also da ist schon eine inhaltliche Überschneidung, wobei hier trotzdem den Eingriff, den er vorgenommen hat, um diesen wunderbaren Bass-Solo plus Chorsatz in einen Chorsatz zu verwandeln für das Gloria, doch ein gewaltiger war.
Das erklären wir gleich auch genauer, weil wir ja bei dieser Messe heute auch im Podcast sind. Wie ist das bei Arien? Gibt es da auch irgendetwas, wo du sagst, das passt auch inhaltlich total gut zusammen?
Tatsächlich hier in unserer Ador-Messe muss man sagen, das Qui tollis, ja, Qui tollis peccata mundi miserere nobis, ist ja auf Deutsch, liebster Gott, erbarme dich. Mhm. Und genau das gibt es ja in der Kantate 179, also in Form eines Ariensatzes. Und das hat er sich dann passgenau genommen. Mhm. Allerdings, hier stimmte zwar der inhaltliche Bezug zu 100%, aber die Silbenstruktur war eine ganz andere. Und deswegen wird man dann auch merken, wenn wir das nebeneinander halten, eigentlich wirkt es wie ein neu komponiertes Stück.
Die schauen wir uns alle gleich ganz genau an. Also das ist aber sehr, sehr interessant, wie differenziert Bach eben bei der Auswahl vorgegangen ist.
Der kannte sein BWV, würde ich mal sagen. Ja.
Da können wir überzeugt davon sein. Also das ist ja auch wirklich jetzt nicht so dahergeredet, sondern es sind ja über 200 Kantaten bestimmt gewesen zu diesem Zeitpunkt, die wahrscheinlich gut geordnet waren. Das kann man sich bei ihm vorstellen. Wir wissen das nicht, wie seine Bibliothek aufgebaut war.
Das ist eine gute Frage. Also ich würde ja tatsächlich wetten, dass er seine Stapel so ein bisschen sortiert hat nach der Verwendung auf die einzelnen Sonntage, weil das war ja seine Praxis. Also nicht nach Tonarten oder nach Besetzungen, sondern es war ja klar, er kann am 10. nach Trinitatis nicht irgendwie eine Weihnachtskantate aufführen, sondern eine, die irgendwie auf diesen Evangeliumstext passt.
Aber eben trotzdem musst du dich, wenn du dich an ein Thema erinnerst als Johann Sebastian Bach, dann wirklich auch die Noten dazu finden und wissen, wann du es komponiert hast. Ja. Und das meinst du mit, er kannte sein BWV, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass der lange gesucht hat, wenn ich
danke,
ihn so einschätze,
dass du das sondern so schön übersetzt hast.
Bitte. Wir kommen zur A-Dur-Messe. Wie sieht das, Michael, mit den Quellen aus und wie ist sie instrumental besetzt?
Na, lieber Bernhard, es sieht verdammt gut mit den Quellen hier mal aus. Also wir haben eine autographe Partitur, die scheint so Ende 1730er Jahre zu sein. Anhand des Schriftbefunds kann man das so eingrenzen. Und dann gibt es einen Stimmsatz, der auch ein Originaler ist, also einer, mit dem Bach und seine Thomaner musiziert haben, der aber deutlich später ist, wahrscheinlich um 1748. Es gibt dann, glaube ich, noch eine einzelne Continuo-Stimme, die scheint nochmal irgendwie so eine Zwischenschicht darzustellen, Mitte der 1740er Jahre, was natürlich insgesamt sehr darauf hindeutet, dass eben das jetzt keine Eintagsfliegen waren, sondern dass eben Bach dieses Stück Ende der 1730er Jahre zu Papier bringt und es dann wirklich ein Repertoire-Stück geworden ist, was mindestens zwei, wenn nicht noch viel mehr Aufführungen erfahren hat.
Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wollen wir auch in den weiteren Podcasts nochmal vertiefen, warum das Ganze.
Ja,
aber machen wir hier weiter an der Stelle erstmal.
Ja, Besetzung, Chor, Soli, Streicher und zwei Traversflöten. Also eine sehr, ich würde sagen, fast ein bisschen bukolisch, hirtenmusikmäßig anmutende Besetzung.
Und das unterscheidet sie gerade von der F-Dur, hatten wir in der letzten Folge mit den Hörnern und die anderen beiden, G-Dur und G-Moll, mit Oboen.
Also wir waren jetzt erst in der Welt der Jagd, jetzt sind wir vielleicht in der Welt der Hirten. Die müssen ja auch in die Kirche, oder?
Völlig richtig. Ganz wichtige Berufsgruppe. Auch biblisch. Die Ado-Messe beginnt jetzt, wie schon die F-Dur-Messe, mit einem Kyrie, das wir nicht zuordnen können, worüber die Bachforschung also immer noch traurig ist, dass sie da nicht das Original gefunden hat. Kannst du es trotzdem ein bisschen beschreiben?
Ja, also ich würde auch behaupten, wenn wir irgendwann mal das Original finden sollten, würde es mich nicht wundern, wenn es erstmal nur das Original von einem der Teile dieses Kyrie ist, weil dieses Kyrie ist wirklich dreiteilig. Es gibt ein Kyrie 1, es gibt ein Christe als selbstständigen Satz und es gibt dann ein Kyrie 2. Das ist nicht bei allen lutherischen Messen so. Und dieses Kyrie 1 ist aus meiner Sicht wirklich der Pastoralsatz. Also wir haben einen Dreiertakt, die beiden Traversflöten agieren ganz obligat. Das hat einen sehr schwebenden Charakter. Der Chor singt ganz blockhaft. Also es wirkt für mich eigentlich weltlich. Und ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn irgendwann mal herauskommt, das Ganze ist eben die Übernahme einer schön arkadisch anmutenden Leipziger Gartenmusik, vielleicht für den Zimmermannschen Kaffeegarten mal komponiert, auf irgendeinen Text, der, keine Ahnung, den sanften Westwind preist oder so. Ja, wollen wir mal reinhören?
Wir hören mal rein und ich finde das eine steile These von dir, die mir noch gar nicht bekannt war, weil alle anderen Vorlagen aus geistlichen Kanälen sind. Wir hören mal rein, ob du recht hast.
Also ich finde es einfach auch durch dieses Blockhafte des Chors, was Bach ganz oft auch anwendet, wenn es darum geht, dass der Text klar verstanden werden soll und eben in Freiluftsituationen. Und es klingt für mich einfach weltlich, sorry.
Du musst dich nicht entschuldigen. Also ich muss sagen, beim Hören, lieber Michael, du hast recht. Ich könnte mir das vorstellen, jetzt so eine Leibtasse Kaffee dazu, ja, im Freien.
Schön
warmer Sommernachmittag vor den Toren mit Blick auf die noch unzerstörte Stadt.
Viele kennen ja diesen schönen Kupferstich
genau,
da.
Genau, an den dachte ich gerade.
Die singende Muse an der Pleiße mit diesem Blick auf die Pleiße, im Hintergrund dann Neukirche und dahinter Thomaskirche, irgendwie so. Und da bläst ja wirklich der Westwind so ein bisschen vom Rosental her.
Ne, und einer raucht auf dem Bild auch übrigens. Ne? Also.
Ja, hast du den Rauch in der Partitur hier gerade gehört?
Na, ich habe ein bisschen gerochen. Denn Rauchen war ja, das haben wir auch schon mal hier behandelt, eines der Laster.
Standard, ja.
Gut, wir schweifen ab, wir kommen mal zurück.
Christe. Ja, also das Christe, was für ein Kontrast. Also das ist ein Satz, wo Bach auf eine unglaubliche harmonische Wanderschaft geht. Der baut sich auf, erst singt nur der Bass, dann kommt der Tenor, dann der Alt, dann der Sopran. Zuletzt dann die beiden Traversflöten und es wird harmonisch immer intensiver und dichter. Also nach diesem ganz weltlichen Beginn merkt man hier jetzt, also wir sind wirklich vorm Altar angekommen, ganz expressive, spannungsgeladene Kirchenmusik.
Das ist also der Mittelteil sozusagen des Kyries.
Also im Grunde wie so eine Art ausgeartetes Accompagnato, was dann hinführt zum Kyrie 2. Und das klingt jetzt auch überhaupt nicht mehr weltlich, sondern das ist eben so ein richtiges amtliches Kyrie als Fugato, was eben diesen Satz abschließt.
Was auch eine Tradition ist in der Kirchenmusik, dass der dritte Teil oft fugiert wird. Kennen wir auch aus der Hamollmesse und aus vielen anderen Messen dieser Zeit. So endet das Kyrie mit einer Fuge, deren Ursprung wir nicht kennen, aber das ist wirklich auch der interessanteste oder vielgestaltigste Kyrie-Satz in diesen vier Kyrie-Gloria-Messen. Es geht weiter mit dem Gloria, da haben wir schon kurz vorhin etwas dazu gesagt. Also dieser Eingangschor stammt aus der Kantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ, aber ist dort eben nicht der Eingangschor, sondern fast am Schluss der Kantate.
Ja, und da müssen wir auch jetzt wirklich erstmal reinhören,
genau,
weil ich finde, das ist eins der eindrucksvollsten, ich sage es jetzt ganz bewusst, Klanggemälde, die Bach in seinem ersten Leipziger Jahrgang gezeichnet hat. Es ist ja praktisch dieses Bild, die junge christliche Gemeinde, die Jünger, die sozusagen aus Jerusalem geflohen sind nach der Kreuzigung, haben sich ja verbarrikadiert, sie haben Angst. Und jetzt kommt Jesus hinein mit seinem Friedensgruß, der Salvator. Friede sei mit euch. Und man hört aber, wie die aufgeregt sind. Und man weiß nicht so richtig, also wollen sie kämpfen oder haben sie Angst? Aber es ist sozusagen eine ganz aufgewühlte Stimmung. Und mehrfach kommt da aber als totaler Kontrast in großen, leuchtenden Notenwerten eben der Bass, der dieses Friede sei mit euch hineinsingt.
Soweit das Original aus dieser Kantate zum Sonntag Quasimodo Geniti, also eine Woche nach Ostern, Halt im Gedächtnis Jesum Christ. So, und jetzt arbeitet Bach hier wirklich radikal um.
Ja. Also er hat offenbar, weil Friede sei mit euch schon sehr nah ist, an Et in Terra Pax, also der zweite Teil des Gloria-Textes, hat er sich jetzt in den Kopf gesetzt, ich muss diesen Satz jetzt zu der ganzen Passage Gloria in Excelsis Deo, also Ehre sei Gott in der Höhe, Et in Terra Pax und Friede auf Erden umarbeiten. Und was macht er? Er nimmt sich die Noten, textiert mehr oder weniger erstmal das Instrumental, Ritornell, also auf Gloria in Excelsis Deo, Und dieser Friedensgruß des Salvators, dieses Friede sei mit euch, et in terra pax, wird mehrfach dann eben, ich glaube, beginnt durch den Alt, aber
dann Tenor und Bass,
wiederholt. Und man hat eigentlich den Eindruck, ein neues Stück zu hören. Aber wenn wir nicht wüssten um die Parodievorlage, ich glaube, wir würden es nicht erahnen.
So beginnt das Gloria in der A-Dur-Messe mit diesem wirklich total umgekrempelten Chor aus einer Kantate zum Sonntag Quasimodo Geniti. Danach folgt eine Bass-Arie, Domine Deus, mit einem Violinsolo. Und Michael, wissen wir, wo es herkommt?
Nein, leider nicht. Aber ich bin mir sicher, es kommt irgendwo her. Also der Satz in Fis-Moll, das geht ja los mit dieser Devise Domine, ohne dass das Deus erstmal dranhängt. Was ich ein bisschen unglücklich finde. Ja, danach spielt ja die Violine im Grunde nochmal ihr Vorspiel weiter und dann kommt die eigentliche Arie erst. Und das führt auch so nach unten. Und ich würde wetten, das ist ein deutscher Text gewesen, weil das ja auch erstmal so ein Motiv nach unten ist, wo irgendwas gesagt wurde wie senke dich oder führe mich oder irgendwie so. Und dann ist es eben so eine richtig grundständig durchgeführte Arie, Bass Solo mit Solo Violine. Also jede Wette, dass es hier eine Vorlage gab. Ich finde auch, dass das jetzt nicht unbedingt jetzt wahnsinnig weltlich klingt. Also vielleicht ist ja wirklich der Notenrest einer verlorenen Bach-Kantate aus den 1720er Jahren auf diese Weise erhalten geblieben.
Das ist also die Bass-Arie. Wenn Sie also irgendwie mal auf Ihrem Dachboden eine Arie mit dem Beginn Senke dich finden, dann bitte schicken Sie uns die gleich zu und wir vergleichen dann, ob das passen könnte. Wäre doch schön. So, ist natürlich Quatsch. Die weiteren drei Sätze dieser Kantate sind klar zuordnungsfähig. Da ist zunächst die Sopran-Arie, Qui tollis peccata mundi. Wieder mal Sopran-Arie, so der Ruhepunkt, nicht?
Der Ruhepunkt und der Höhepunkt. Also das ist ja eine unfassbare Arie. Also hier hat Bach einmal mehr bewiesen, dass er sein Werkeverzeichnis kannte und sich eben passgenau aus BWV 179 der Kantate Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, den Arientext gefunden oder die Arie vielmehr gefunden, liebster Gott, erbarme dich, das ist nahezu textgleich. Ein irre gutes Stück, ein sehr langes Stück, ein ganz intensives Stück, ursprünglich zwei Oboen da Caccia, die den Sopran begleiten. Ein Stück, was in dieser Bassettchen-Technik komponiert ist, also ohne echten Generalbass. Und ich würde sagen, also wenn man das hört auf Qui tollis, jetzt mit zwei Traversflöten statt den beiden Oboen da Caccia, das klingt nochmal losgelöster von dieser Erde, weil da irgendwie finde ich diese krassen Vorhaltsdissonanzen, die da ineinander übergehen, noch mal stärker wirken.
Musik.
Sopranarie Qui Tollis, übernommen auch natürlich aus einer Kantate, ursprünglich Liebster Gott, erbarme dich, also textlich wirklich übereinstimmend. Und eine dritte Arie gibt es noch, Quoniam tu solus sanctus, eine Altarie mit Streicherbegleitung. Auch da wissen wir den Ursprung.
Ja, wissen wir. Und zwar liegt der in der Reformationskantate, Gott, der Herr ist Sonne und Schild. Da gibt es diese wunderbare Arie, Gott ist unser Sonne und Schild. Hm. Also was im Grunde den Anfang nochmal ein bisschen verdichtet.
Konfirmiert.
Konfirmiert, sehr
Wollte
gut.
Wollte mal einen schönen Begriff bringen hier.
Konfirmiert. Und es ist genau die Arie, die es jetzt braucht nach diesem wahnsinnig starken, intensiven Qui Tollis. Das fließt ruhig im Sechs-Achtel-Takt. Also gar nicht unbedingt so das typische Quoniam, wo wir immer ein bisschen ein H-Moll-Messe und dieses irre Koloratorengewitter zwischen Bass und Horn vor Ohren haben. Das ist der Gegenentwurf eines Quoniam, aber bitter nötig nach diesem intensiven Qui Tollis.
Die Altarie Quoniam tu solus sanctus, und die führt dann zum Schlusssatz dieser kleinen Messe. So klein ist sie gar nicht in A-Dur. Und das ist wieder ursprünglich mal ein Eingangschor gewesen.
Ja, und ganz interessant, auch uminstrumentiert, als wir die Kantate besprochen haben, und zwar Erforsche mich Gott aus dem ersten Jahrgang, 8. Sonntag nach Trinitatis. Ich meine mich zu erinnern, dass wir uns ein bisschen über Philipp Spitta, den großen Bach-Biografen, aufgeregt haben, der irgendwie einen abfälligen Satz über diese Kantate gesagt hat, dass es nichts Besonderes ist. Und wir haben dann über den Eingangschor gestaunt und speziell diese exponierte Rolle des Horns im Instrumentalvorspiel, da haben wir dann, glaube ich, irgendwie vom Horn des Heils gesprochen.
Ja, es ist, ja, jetzt erinnere ich mich.
Mensch, gut. Der Bach kennt sein BWV, ich kenne unsere Podcasts.
Horn des Heils. So. Hören Sie das bitte nach.
Ja. Und dieses Horn, den Gefallen hat uns Bach jetzt hier in der Messe nicht getan, das beizubehalten, sondern das ist jetzt praktisch chorisch. Aus dem Horn wird ein Chor. Und ein wunderbarer Schlusschor, der, finde ich, auf diese Art und Weise, endet ja dann auch mit einer Fuge, sehr polyphon gearbeitet ist und durch diese Instrumentierung irgendwie einen totalen Gegenpol oder Gegengewicht zu diesem sehr pastoralen Eingangschor nochmal setzt und das Werk sehr energetisch zu Ende bringt.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.